Durch Lüftungsgitter dringen Insekten ins Innere des Glaspavillons. Ob sie wieder herauskommen, ist fraglich. Denn das Gewächshaus im Botanischen Garten in München ist eines von mehreren, die mit einer Fülle an fleischfressenden Pflanzen, sogenannten Karnivoren, bepflanzt sind.
Hier finden wir die Drosera, ist eigentlich eine der größten Gruppen der Karnivoren. Und hier sehen wir einige Drosera, also Sonnentau aus Südafrika.
Unterschiedlich große Pflanzen mit roten, glänzenden Blättern wachsen im Gewächshaus. Hausherrin über die Karnivorenhäuser ist Christine Bernhauser. Seit 15 Jahren kümmert sich die Gärtnerin im Botanischen Garten München-Nymphenburg um die fleischfressenden Pflanzen. Und die sind im Sommer ein wahrer Publikumsmagnet.
Also zum einen werde ich ganz, ganz oft gefragt, muss man die füttern? Da kann ich immer sagen, nee, die kümmern sich da selber. Zum Glück, weil wenn ich das auch noch machen müsste, dann wäre ich ziemlich beschäftigt. Und das andere eben, ist es gefährlich, wenn ich da hinlang? Wird mir da der Finger abgebissen oder so? Und das passiert natürlich nicht.
Im Botanischen Garten in München leben Karnivoren aus aller Welt. Auf ihrem Speiseplan stehen Insekten. Christine Bernhauser hat sie in den gläsernen Pavillons nach Herkunftsländern geordnet. In Form, Farbe und Fallentyp unterscheiden sich die fleischfressenden Pflanzen je nach Art stark. Manche wachsen als Schläuche wie U-Boot-Periskope nach oben, andere locken die Beute mit kleinen klebrigen Blättern in Bodennähe.
Und hier drüben haben wir die wohl berühmteste fleischfressende Pflanze, die Dionea muscipula, das ist die Venusfliegenfalle, die schon mancher in der Kindheit mit mehr oder weniger Erfolg kultiviert hat.
Die Blätter der Venusfliegenfalle ähneln einem zahnbesetzten Kiefer. Sie sind zu tiefroten Klappfallen entwickelt, die mit Nektar Insekten anlocken und in Bruchteilen einer Sekunde zuklappen können, um die gefangene Beute anschließend zu verdauen. Ihr ursprünglicher, natürlicher Lebensraum beschränkt sich auf ein relativ kleines Gebiet im Osten der USA. Gleichermaßen warm, feucht und gemäßigt muss es sein. Der Boden soll sauer sein und darf nur wenige Nährstoffe haben. Bedingungen, die an den Küsten und auf den Sandhügeln von North und South Carolina herrschen, in Mooren und Sümpfen.
Diese Pflanze, die wegen der Schnelligkeit und Kraft ihrer Bewegungen allgemein Venusfliegenfalle genannt wird, ist eine der wunderbarsten der Welt.
Schreibt der berühmte britische Naturforscher und Evolutionstheoretiker Charles Darwin in seinem Buch Insectivorous Plants von 1875. Knapp 100 Jahre zuvor war die Venusfliegenfalle erst von einem Londoner Kaffeehändler und Hobby-Naturforscher entdeckt worden. Seine Berichte über fleischfressende Pflanzen waren ungläubig von der damaligen Wissenschaftswelt abgetan worden. Doch Darwin war fasziniert und auf der Suche nach weiteren Belegen für seine ebenfalls heiß diskutierte Evolutionstheorie. Die Karnivoren könnten ihm dabei helfen, hatte er angenommen. Sensibilisiert für diese sonderbaren Gewächse fand Darwins erste persönliche Begegnung mit einer fleischfressenden Pflanze direkt vor seiner Haustür statt.
Im Sommer 1860 war ich überrascht, wie viele Insekten sich an den Blättern des gemeinen Sonnentaus in einer Heide in Sussex verfangen hatten. Ich hatte gehört, dass Insekten auf diese Weise gefangen werden, wusste aber nichts weiter darüber.
Nach seiner Begegnung mit Drosera rotundifolia beschrieb und untersuchte Darwin die Pflanze und ihre charakteristischen Klebfallen genauer. Darwin ist damit ein Pionier der Karnivorenforschung.
Die gesamte Oberseite ist mit drüsentragenden Fäden oder Tentakeln, wie ich sie aufgrund ihrer Wirkungsweise nennen werde, bedeckt. Die Drüsen sind jeweils von großen Tropfen eines äußerst zähflüssigen Sekrets umgeben, die in der Sonne glitzern und der Pflanze den poetischen Namen Sonnentau eingebracht haben.
Insekten werden von den unzähligen Tropfen betört und gehen dem Sonnentau buchstäblich auf den Leim. Die Blätter rollen sich anschließend um die Beute und verdauen sie mit einem Sekret. Darwin untersuchte, was passiert, wenn er etwa kleine Fleischstückchen, aber auch Papier, Holzkohle oder verschiedene Salze auf die klebrigen Tropfen legt. Wann produziert die Pflanze Verdauungssekret? Wann reagiert sie mit einer Bewegung der Blätter?
In 4 Fällen bewirkten kleine Partikel rohen Fleisches eine starke Beugung der Tentakel binnen 5 bis 6 Minuten. Ein anderer Tentakel änderte seine Position deutlich, wenn auch nur geringfügig, binnen 10 Sekunden.
Mit seiner Veröffentlichung Insectivorous Plants, die damals von vielen Menschen gelesen wurde, rückte Darwin die fleischfressenden Pflanzen nicht nur erstmals ins Blickfeld der Forschung und der breiten Öffentlichkeit, sondern sorgte vor allem für eine Erkenntnis, die damals radikal war. Auch Pflanzen können Beute fangen. Das passte nicht in eine Weltordnung, in der Pflanzen passive Geschöpfe sein sollten. Darwins Arbeit veränderte so die Sicht der Menschen auf Pflanzen und deren Anpassungsfähigkeiten bis heute. Inzwischen sind deutlich mehr fleischfressende Pflanzenarten beschrieben als zu Charles Darwins Zeit. Mehr als 800 karnivore Spezies sind bekannt und jedes Jahr werden neue entdeckt. Sie gedeihen in den unterschiedlichsten Regionen der Welt, etwa in den Sandböden Australiens und Nordamerikas, in südostasiatischen Regenwäldern oder auf abgelegenen Tafelbergen in Venezuela. Sogar fleischfressende Wasserpflanzen gibt es. In Deutschland sind 15 Karnivorenarten aus 4 Gattungen heimisch. Etwa Sonnentauarten in sauren Hochmooren oder das Fettkraut auf kargen Felsen in den Alpen. Alle Karnivorenpflanzen haben gemeinsam, dass sie auf nährstoffarmen Böden wachsen. Sie haben im Laufe der Evolution ihre ganz eigene Strategie entwickelt, um dennoch an Nährstoffe zu kommen. Sie locken Insekten oder Kleintiere, zum Beispiel kleine Frösche, an, um aus ihnen unter anderem Stickstoff- und Phosphatverbindungen zu ziehen. Die Pflanzen düngen sich also selbst. Sie machen das mit Hilfe von Klappfallen oder Klebefallen, wie bei Venusfliegenfalle oder Sonnentau. Doch es gibt noch mehr Varianten. In den Regenwäldern Madagaskars, Thailands oder auch Borneos leben die sogenannten Kannenpflanzen. Mehr als 100 Spezies der Gattung Nepenthes. Ihre Taktik? Sie stellen Grubenfallen. An den Blattenden bilden sie dafür große kannenförmige Fallen aus, die mit langen Stielen von den Blattenden nach unten hängen und mit süßem Nektar locken. Auch Christine Bernhauser hat solche Pflanzen im Botanischen Garten in München.
Diese Nektardrüsen sind hier direkt am Kannenrand, über dem Abgrund. Hier werden die Insekten angezogen und hier unten sieht man die Verdauungsflüssigkeit.
Möchten sich Insekten am Nektar der Pflanze laben, rutschen sie über den glatten Kannenrand ins Innere der Falle. Manche Nepenthes-Arten gehen auch eine Symbiose mit Spitzhörnchen oder Fledermäusen ein. Sie kommen lebend davon. Sie bekommen Nektar und geben ihren Kot als Dünger in die Kannen. Doch eine Symbiose ist eher die Ausnahme unter den fleischfressenden Pflanzen. Mit Saugfallen fangen die aquatischen Arten des Wasserschlauchs Utricularia, Kleinstlebewesen unter Wasser, wie Wasserflöhe oder Fadenwürmer.
Ich nehme mal eine raus.
Die unscheinbaren Wasserpflanzen, ein Stängel mit leuchtend gelben Blüten, haben keine Wurzeln und schwimmen frei im Wasser.
Hier sieht man diese kleinen Bläschen und die sind alle schwarz. Das heißt, die Pflanze hat da schon ordentlich gefangen.
Die Fallenbläschen von Utricularia sind Hohlkörper mit einer Klappe. Diese öffnet sich schlagartig, wenn ein Beutetier in der Nähe ist.
Die Pflanze sorgt dafür, dass da ein Unterdruck herrscht in diesem Hohlkörper. Und dadurch, dass dieses Türchen da nach innen aufgeht, wird es so reingesaugt. Und das ist eine der schnellsten Bewegungen im Pflanzenreich.
Weniger als eine Millisekunde. Länger dauert es nicht. So faszinierend Karnivoren sind, so sagenumwoben sind sie auch. Menschenvernichtende Riesenpflanzen treiben ihr Unwesen bereits in den Legenden indigener Völker Südamerikas und schaffen es in kolonialen Abenteuererzählungen in den Rest der Welt. Bis heute existiert in der Fiktion das Horrorbild einer nicht nur Fleisch-, sondern auch menschenfressenden Pflanze. Im Kultmusical Der kleine Horrorladen aus den 1980ern ist eine fleischfressende Pflanze namens Audrey 2 einer der Hauptcharaktere und weist deutliche Ähnlichkeit mit einer Venusfliegenfalle auf. Seymour, Angestellter eines Blumenladens, zieht sie zur riesigen Killerpflanze heran, die mit Menschenblut gefüttert wird. Sie fordert immer mehr Opfer und gerät außer Kontrolle. Nur im letzten Moment kann Seymour seine Geliebte aus dem zahnbesetzten Maul der Pflanze retten. Der Schrecken vor so etwas Außergewöhnlichem wie Pflanzen, die Tiere verspeisen, zog sich auch anfangs durch die Wissenschaft. Als der berühmte Botaniker Carl von Linné beispielsweise Mitte des 18. Jahrhunderts von der Venusfliegenfalle erfuhr, zeigte er sich entrüstet. »Pflanzen, die Tiere fressen, könne es nicht geben«, schrieb er in einem Brief an den Entdecker der Pflanze. »Das verstoße gegen die gottgewollte Ordnung der Natur.« Dass sein Kollege Charles Darwin sich 100 Jahre später wenig um eine gottgewollte Ordnung kümmerte, ist mit Blick auf seine Evolutionstheorie hinlänglich bekannt. An seine Grundlagenforschung zu Sonnentau- und Venusfliegenfalle knüpft auch die heutige Karnivorenforschung an. Ines Kreuzer, Botanikerin an der Universität Würzburg, sitzt in einer abgedunkelten Kammer vor ihrem ausladenden, brummenden Mikroskop und blickt auf einen Monitor. Sie sieht stark vergrößert die offenen Fallen einer Venusfliegenfalle.
Ich brauche natürlich eine, wo ich gut reingucken kann. Vielleicht die da eher.
Eine blaue UV-Lampe strahlt die Pflanze an.
Hier sieht man auch diese kleinen Triggerhärchen. Und von denen geht letzten Endes ja dann das Aktionspotenzial und auch das Calciumsignal aus.
Ines Kreuzer forscht seit Jahren an der Venusfliegenfalle. Doch unter dem Mikroskop befindet sich kein gewöhnliches Exemplar. Forscher haben diese Venusfliegenfalle genetisch so modifiziert, dass ein Farbstoff Calcium in den Zellen unter UV-Licht leuchten lässt.
Wenn ich jetzt eins der Triggerhaare berühre, dann wird es hell auf einmal. Und das ist das Calciumsignal, das wir sehen können, das eben sichtbar gemacht wird über diesen calciumsensitiven Farbstoff. Das heißt, überall, wo wir eine hohe Calciumkonzentration innerhalb der Zellen haben, also eine hohe zytosolische Calciumkonzentration, wird es da jetzt hell.
Die Biologin berührt mit einer Pinzette ein Triggerhaar. Wellenartig breitet sich das helle Signal über die gesamte Falle aus. Doch damit sie zuschnappt, braucht es etwas mehr.
Wenn jetzt innerhalb kürzester Zeit ein zweites Aktionspotenzial bzw. Calciumsignal kommt, kommen wir über eine Calciumschwelle drüber, die dann letzten Endes als Signal dafür dient, dass die Falle zuschnappt.
Ines Kreuzer berührt das Triggerhaar ein zweites Mal, wie es ein Insekt tun würde, das sich am Nektar auf der Falle labt. Die Falle wird unterm UV-Licht noch heller.
Und zack, zu.
Weshalb schnappt die fleischfressende Pflanze nicht gleich zu?
Die will natürlich nicht, dass jetzt irgendein blödes runtergefallenes Blatt oder irgendein Regentropfen oder irgendwas dazu führt, dass die Falle schließt. Das Wiederöffnen, da brauche ich Energie dafür. Die wollen nicht versehentlich zuschnappen, ja, weil ich sie aktiv wieder aufmachen muss.
Die Venusfliegenfalle kann ihr Fangblatt daher auch nur begrenzt oft öffnen. In der Regel bis zu 7 Mal. Dann stirbt es ab. Doch mit dem Erkennen und Festhalten der Beute ist es nicht getan. Die Venusfliegenfalle hat besondere Drüsen auf der Innenseite der Klappfallen. Berührt das gefangene Beutetier weiter die Triggerhaare im Inneren der Falle, setzen die Drüsen eine saure Verdauungsflüssigkeit frei und das gefangene Insekt wird über die nächsten Tage hinweg zersetzt. Doch wie haben Pflanzen die Fähigkeit, Insekten zu fangen und zu verdauen, überhaupt entwickelt?
Also Karnivorie ist in verschiedenen Linien, verschiedenen Arten unabhängig voneinander in der Evolution entstanden. Also die hängen nicht unbedingt verwandtschaftlich miteinander zusammen, Karnivore Pflanzen. Überhaupt nicht.
Durch die Entschlüsselung des Erbguts von Karnivoren, an der auch Ines Kreuzer in Würzburg beteiligt war, können Wissenschaftler heute die evolutionäre Entwicklung besser verstehen. Gibt es ein besonderes Karnivoren-Gen?
So als erstes meint man ja immer, oh, das muss irgendwas ganz Neues gewesen sein. Da muss ein neuer Mechanismus erfunden worden sein von den Pflanzen, der es ihnen jetzt eben ermöglicht, tierische Beute nutzbar zu machen. Aber so ist es nicht.
Ein besonderes Fleischfressergen ist nicht für die Karnivorie verantwortlich. Die Erklärung ist simpler, aber nicht minder spannend. Die Werkzeuge, die fleischfressende Pflanzen zum Erkennen, Fangen und Verdauen von Beute nutzen, haben sie sozusagen schon vorher in sich getragen.
Man ist mittlerweile sehr sicher, dass zumindest für Pflanzen wie Venusfliegenfalle, Sonnentau, aber auch Nepenthes Mechanismen eine Rolle spielen, die man sonst aus der Pathogenabwehr kennt.
Also aus der Abwehr gegen Schädlinge und Krankheitserreger. Eine Schlüsselrolle spielen dabei bestimmte Hormone, die die Pflanze bildet, sogenannte Jasmonate. Sie funktionieren unter anderem als Signalstoffe für eine Abwehrreaktion, beispielsweise wenn die Pflanze mit Fressfeinden Kontakt hat. Fleischfressende Pflanzen haben diese Jasmonate aber umfunktioniert. In der Venusfliegenfalle aktivieren die Signalhormone die Verdauungsdrüsen. Aus Verteidigung wird Angriff.
Der gesamte Signalweg ist im Prinzip gekapert worden, jetzt aber, um dieses Tier nicht abzuwehren, sondern zu fressen. Und das ist ziemlich schlau.
Auch die Fähigkeit, die in der Beute enthaltenen Nährstoffe zu verwerten, haben karnivore Pflanzen nicht völlig neu entwickelt. Tatsächlich wird weltweit nur selten so intensiv an Karnivoren geforscht wie am Botanischen Institut der Uni Würzburg. Denn
sie sind wirklich schwer zu kultivieren. Dann brauchen sie eine bestimmte Luftfeuchtigkeit, bestimmtes Temperaturregime und so weiter. Und da muss man dann die Bedingungen entsprechend nachstellen, einfach wenn man die hier zu Hause bei uns kultivieren möchte.
Das kennt auch Christine Bernhauser vom Botanischen Garten in München. Will sie beispielsweise die Wanzenpflanze vermehren, muss sie in die gärtnerische Trickkiste greifen.
Das ist die Gattung Ruridula und die braucht am Naturstandort ihre regelmäßigen Feuer, Wildfeuer.
Die Samen der Wanzenpflanze aus dem südwestlichen Afrika sprießen ausschließlich nach Buschbränden. Erst die Hitze der Flammen löst die Keimung aus und sorgt gleichzeitig dafür, dass die umliegende Vegetation niederbrennt und die Keimlinge viel Licht und Platz haben.
Dann ist halt auch so, dass man, wenn man die selber aussehen will, ein Feuer imitieren muss. Was ich auch schon gemacht habe und das funktioniert wunderbar, aber man muss halt wissen.
Dafür sät die Fachgärtnerin die Ruridula-Samen in einer kleinen Schale aus und zündet alte vertrocknete Blätter derselben Pflanze darauf an. Da die Ruridula-Blätter stark harzhaltig sind, brennen sie sehr gut. Das Ergebnis? Ein Buschfeuer im Kleinformat, das eine neue Generation der Pflanze ermöglicht. In Würzburg zeigt die Biologin Ines Kreuzer eine besondere Karnivore, die nur schwer im Gewächshaus richtig gedeiht. Triphyophyllum peltatum, auch Hakenblatt genannt. Es handelt sich um eine seltene Lianenart, die in der Natur nur in wenigen Regenwäldern im Südwesten Afrikas vorkommt. Triphyophyllum bedeutet Dreifaltigblatt. Denn die Pflanze durchläuft drei Entwicklungsstadien. Bevor sie zur rankenden Liane wird, wächst sie zunächst als kompaktes Pflänzchen mit langen, lanzettförmigen Blättern. Ist die Jungpflanze etwa kniehoch, beginnt das zweite Stadium. Sie bildet ähnlich wie beim Sonnentau Klebefallen aus. Mit langen, spitz zulaufenden Fangarmen voller klebrig glänzender Tropfen und Verdauungsenzymen wartet sie auf Insekten. Aber eben nur in Lebensphase Nummer 2, temporär.
Das Besondere an dieser Pflanze ist, dass sie einfach nur Teilzeit-Karnivor ist, bevor sie die Lianen macht, bevor sie dann wirklich hochklettert irgendwo.
In dieser Phase, in der sie Insekten frisst, bekommt die Pflanze einen Nährstoffschub. Damit katapultiert sie sich dann ins dritte Entwicklungsstadium, in dem sie als Liane emporwächst.
Und dann, wenn die Lianen gemacht werden, dann hören die auch auf damit. Dann ist es wieder vorbei.
Das macht die Pflanze entwicklungsbiologisch so spannend, sagt Kreuzer.
Wie kommt es dazu? Was gibt der Pflanze das Signal, jetzt eine Falle zu machen?
Der Auslöser für die Teilzeitkarnivorie war lange unbekannt. Auch weil es eine Herausforderung ist, das Dreifaltigblatt durch alle Entwicklungsstadien hindurch zu kultivieren. Doch es ist gelungen. 2023 haben Kollegen von Ines Kreuzer am Bio-Institut in Würzburg gemeinsam mit Forschern aus Hannover nachgewiesen, dass ein Phosphormangel den Insektenhunger der Pflanze weckt. Wurde die Jungpflanze in Versuchen ausreichend mit Phosphor versorgt, bildete sie keine Klebefallen aus. Triphyophyllum ist damit die einzige Pflanze weltweit, von der Forscher wissen, dass sie sich nur unter bestimmten Umständen zum Fleischfresser entwickelt. Das zeigt auch, die Karnivorie von Pflanzen ist eine Reaktion auf einen gewissen Leidensdruck. Eine Reaktion auf einen Mangel an Nährstoffen.
Pflanzen können nicht weg, die können jetzt nicht einfach woanders hingehen. Die sind da. Als ortsgebundene Organismen müssen sie schauen, wie sie mit dem zurechtkommen, was sie haben. Und dann ist es sinnvoll, einfach Mechanismen zu entwickeln, zusätzlich Nährstoffe aufnehmen zu können. Und genau so stellt man sich das im Moment vor. Es ist genau so passiert es in der Evolution. Ja, Ehrfurcht ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber ich habe da Respekt dafür. Dass Pflanzen es schaffen, mit wirklich unangenehmen Bedingungen zurechtzukommen, wo jedes Tier lang abgehauen wäre. Ja? Und das ist doch eine anerkennenswerte Leistung. Da kann man doch schon mal begeistert sein.
Wie
wie Pflanzen zu Fleischfressern werden. Zu den Karnivoren hat Julius Bretzel recherchiert. Viele weitere Radiowissen-Beiträge über die faszinierende Welt der Pflanzen und andere Geschichten aus der Biologie finden Sie in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel zu der Frage, können Pflanzen fühlen und denken? Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Mit Tieren sprechen. Für diejenigen, denen Natalie Putsche in diesem Podcast begegnet, ist das völlig normal. Aber wie kann es sein, dass sich Mensch und Tier so gut verstehen, obwohl sie nicht die gleiche Sprache sprechen? Natalie will es herausfinden. In jeder Folge begegnet sie einer anderen, faszinierenden Mensch-Tier-Beziehung und erfährt viel über die Kommunikation jenseits von Worten. Da ist zum Beispiel Juli. Sie sagt über ihr Lieblingsrind: Noni hat mich geheilt. Durch ihn weiß ich erst, wer ich bin. Oder Gitti, die eine Auffangstation für Tiere hat. Sie meint, ihre Dohle Gunnar hat den Humor und die Leichtigkeit in ihr Leben gebracht. Oder Sarah. Sie vermittelt auf ihrem Lebenshof den Besuchern, was Schweine eigentlich für liebevolle Lebewesen sind und wie Menschen in ihrer Gegenwart wunderbar zur Ruhe kommen. Mit Tieren sprechen. Über die besondere Verständigung von Mensch und Tier. In der ARD-Audiothek.